Breitbandbesprechung.
MIT Media Lab. Lange Zeit stand dieser Name ja für die wahrscheinlich ja, wichtigste und fortschrittlichste Forschung in Sachen Internet und Technologie auf der Welt. Und heute steht dieser Name für etwas anderes.
Genau, nämlich für eine Spendenaffäre, die den Ruf des renommierten Instituts vielleicht irreparabel beschädigt hat. Hunderttausende Dollar an Forschungsgeldern kamen von Jeffrey Epstein, einem US-Milliardär, der für Prostitution mit Minderjährigen verurteilt wurde und angeklagt war für Sexhandel mit minderjährigen Mädchen. Epstein beging in der Haft Suizid.
Und die Quelle dieser Spenden, also Epstein, wurde jahrelang vom MIT Media Lab verschleiert. Auch das leitende Mitarbeiter einen ja, eher freundschaftlichen Umgang mit Epstein pflegten. Und erst jetzt kamen diese Details in einer Recherche vom Magazin New Yorker ans Licht. Und die stürzte das MIT Media Lab in eine tiefe Identitätskrise. Die Folgen, die beschäftigen die Wissenschafts- und Tech-Community bis heute. Joey Ito, der Direktor des Instituts, trat zurück. Auch Richard Stallman, ein Vordenker der Free-Software-Bewegung, der trat auch zurück, nachdem er auf einer Mailingliste einen anderen Vertrauten Epsteins, eine weitere Internet- und Tech-Legende, verteidigte.
Ja, und Kritiker fordern jetzt mehr Transparenz bei Spenden. Aber es gibt auch andere Stimmen. Der Internetvordenker Lawrence Lessig argumentiert zum Beispiel in einem Artikel, dass es nicht ums Verschleiern ging, sondern, wie er sagt, um notwendiges Anonymisieren. Jenny Gensmer hat Lessig auf einer Konferenz hier in Berlin getroffen und ihn gefragt, warum er trotz der Spendenaffäre immer noch für anonyme Spenden plädiert.
Wenn es etwas gibt, das wir aus der MIT-Spendenaffäre lernen können, dann ist es das hier.
Some crimes are different than other crimes.
Manche Verbrechen sind anders als andere Verbrechen. Das sagt Lawrence Lessig, Rechtsprofessor an der Harvard University, bekannt geworden als einer der Vordenker des Internets, Erfinder der Creative Commons-Lizenzen und Autor von Büchern über institutionalisierte Korruption. Heute macht er sich den Vorwurf, seinen Freund und ehemaligen MIT Media Lab-Direktor Joy Ito nicht von den Spenden Jeffrey Epsteins abgeraten zu haben, obwohl Epstein bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt wurde. Ito sei davon ausgegangen, Epstein sei seitdem nicht mehr straffällig geworden. Und eine anonyme Spende würde immerhin seinen Ruf nicht aufpolieren. Und trotzdem, Epsteins Verbrechen sei so ein anderes Verbrechen.
And the difference is that
der Unterschied ist, wenn du eines Tages herausfindest, dass ein Steuerhinterzieher für deine Institution spendet und das war anonym, dann kannst du sagen, na gut, immerhin haben wir noch andere. Aber wenn es um eine pädophile Person geht, dann triggert das bei vielen schmerzhafte Erkenntnisse. Wie kann ich nur für eine Institution arbeiten, die von einem Pädophilen unterstützt wird? Das ist eine faire Frage. Und ich denke, da gibt es bei denen, die in den Entscheidungsprozess involviert sind, noch nicht genug Sensibilität hinsichtlich der Frage, was passiert, wenn das rauskommt? Was würden die Leute fühlen, wenn das rauskommt?
Lessig kennt den Fundraiser-Job, diesen steten Druck, die Finanzierung eines Forschungsinstituts sicherstellen zu müssen. Gleichzeitig gäbe es eine lange Tradition von Philanthropie und Mäzenatentum in den USA. Darunter einige Milliardäre, die sich mit der Unterstützung von Wissenschaft und Kunst ihren Ruf reinwaschen. Gegen Spenden der Sackler-Familie, die sich an der Opioidkrise in den USA bereichert hat, regt sich immer mehr Widerstand. Museen wie das Guggenheim in New York oder der Louvre in Paris wollen keine Sackler-Spenden mehr annehmen. Aber was ist mit dem Geld des kürzlich verstorbenen David Koch, der Klimawandelleugner unterstützte, aber auch das MIT-Krebsforschungsinstitut finanziert hat?
My own view is you should not take this money.
Meiner Ansicht nach solltest du dieses Geld nicht nehmen. Aber ich bin nicht König. Ich kann die Regeln nicht ändern. Es ist besser, wenn du das Geld nicht nimmst. Aber wenn du es nimmst, dann musst du es anonym machen, sodass du dich nicht zu einer Rufreinigungsmaschine machst.
I'm not King, sagt Lessig. Er sei nicht König. Also auch nicht derjenige, der an dem System der Forschungsfinanzierung etwas ändern könnte. Aber ist Anonymität die richtige Antwort auf das toxische Verhältnis zwischen kriminellen Philanthropen und fundingabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Die Versuchung, auch schmutziges Geld anzunehmen, ist groß. Lessig selbst betont, dass die anfälligsten für das Geld von Kriminellen jene seien, die von sich selbst glauben, Gutes zu tun.
Where if you're like doing good, you forgive yourself.
Wenn du glaubst, das Richtige zu tun, vergibst du dir, Schlechtes zu tun. Ich kann Menschen leicht verstehen, die sagen, wir versuchen, Krebs zu heilen. Wenn ich Geld von Kriminellen nehme, dann hilft das Geld dieser Person, Krebs zu heilen. Ich denke, das ist ein generelles Problem, über das wir nachdenken sollten. Und wir sollten Institutionen schaffen, die diesen Prozess überprüfen. Wenn du anonyme Geldgeber hast, kann darüber nicht nur die Abteilung für Fundraising entscheiden. Dafür sollte es innerhalb von Universitäten eine Art Gremium oder einen Rat geben, der sich das regelmäßig anschaut.
Lessig weist zu Recht darauf hin, dass der zurückgetretene Media Lab-Direktor Joey Ito nicht der einzige Verantwortliche in der Spendenaffäre war. In die Entscheidung, Geld von Jeffrey Epstein anzunehmen, um Media Lab-Projekte zu finanzieren, war ein ganzer Kreis Verantwortlicher am MIT involviert. Wissend, dass Epstein angeklagt wurde, Minderjährige zu missbrauchen. Würde ein verantwortliches Gremium, wie es Lessig vorschlägt, an Universitäten, in NGOs oder auch in Vereinen in Deutschland anders entscheiden? Wie systematisch und transparent müssten solche Entscheidungen ablaufen und wann ist schmutziges Geld zu schmutzig, um es anzunehmen? Lawrence Lessig sagt, Transparenz befördert nur Greenwashing. Anonymität hingegen fördert unsichtbare Seilschaften und behindert die öffentliche Debatte.
Jenny Gensmer war das. Mit einem Dilemma für uns. Wie sollen Universitäten mit Spendengeldern umgehen? Darüber sprechen wir gleich mit einem Professor für Stiftungsmanagement in Basel, der sich mit Philanthropie in der Wissenschaft beschäftigt.
Der Skandal um das MIT Media Lab und die verschleierten Spendengelder vom verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der beschäftigt gerade die Wissenschaft und die Tech-Szene in den USA. Die große Frage lautet, werden Universitäten und Forschungseinrichtungen zu stark beeinflusst von scheinbaren Philanthropen, die ihren schlechten, zum Teil kriminellen Ruf reinwaschen wollen?
Und wir haben deswegen mit Georg von Schnurbein gesprochen. Er ist Professor für Stiftungsmanagement und Direktor des Center for Philanthropy Studies der Uni Basel, also Philanthropieforscher. Wir haben am Freitag mit ihm gesprochen und wollten zuerst wissen, wie groß ist denn überhaupt die Rolle von Spenden im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb?
Nun, auf das gesamte Hochschulsystem, jetzt sagen wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen, spielt die private Philanthropie eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil bei uns ja nach wie vor eigentlich das Primat der staatlichen Finanzierung gilt. Also vielleicht konkrete Zahlen zur Schweiz. Zum Beispiel in der Schweiz sind es zwischen 15% und 20%, die durch private philanthropische Unterstützung an die Hochschulen gelangen. Der Rest sind staatliche Gelder.
In der aktuellen Debatte wird zwischen gutem und bösem Geld unterschieden. Spielt diese Betrachtung im deutschsprachigen Raum überhaupt eine Rolle oder sagt man sich so nach dem Motto, Geld stinkt nicht, egal woher es kommt, wir nehmen es und setzen es ein?
Ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum ist da sogar noch eine viel kritischere Haltung als in den USA, wo ja die private Finanzierung der Hochschulen eine viel längere und viel ausgeprägtere Tradition hat. Also gerade bei den Spitzenuniversitäten in den USA wird ja viel weniger vom Staat finanziert, sondern das meiste eigentlich durch private Gelder. Und da ist man hier in Deutschland und auch in der Schweiz natürlich viel kritischer und es wird eigentlich jede private Finanzierung eines Hochschullehrstuhls oder eines Baus an der Universität wird kritisch hinterfragt und wird begleitet mit kritischen Kommentaren.
Wie sehen denn solche kritischen Kommentare aus? Ab welchem Zeitpunkt gilt denn dann das Geld als kritisch oder schlecht?
Ja, es wird eben immer die Frage gestellt, was für Nutzen hat derjenige, der das finanziert? Und ich würde mal sagen, die Ausgangsüberlegung ist immer, dass jemand das nicht einfach macht, weil er Interesse hat, sondern weil er daraus einen Nutzen zieht. Und das heißt, es muss sozusagen erstmal bewiesen werden, dass dem nicht so ist. Und das drückt sich eigentlich in diesen Kommentaren dann immer auch aus.
Gibt es da richtig Konzepte oder institutionelle Schranken im Wissenschaftsbetrieb, die prüfen, woher das Geld kommt, bevor es dann genommen wird?
Also ich kann es vielleicht für die Schweiz kurz darlegen. Hier gab es ja vor einigen Jahren, 2012, einen größeren Disput um eine 100 Millionen Franken Spende der UBS an die Universität Zürich zur Finanzierung von mehreren Lehrstühlen im Bereich der Ökonomie. Und in diesem Zusammenhang ging es eben dann letztlich darum, ja, wie ist das überhaupt möglich? Und auch, weil die Verträge sollten nicht offengelegt werden. Und dann war natürlich die Frage, was steht da drin, was niemand wissen darf. Und infolgedessen haben eigentlich alle Universitäten in der Schweiz Richtlinien für sich selber definiert, was sie annehmen oder wo für sie die Schranken sind. Man hat es nicht geschafft oder man wollte es nicht generell definieren für alle Universitäten, also zum Beispiel über den Verband Swiss Universities, sondern das hat jede Institution für sich selbst entschieden, weil es da einfach auch unterschiedliche Traditionen gibt oder auch unterschiedliche Ansichten. Und hier zum Beispiel meine Universität, die Universität Basel, hat als klare Grenzen gesetzt, zum Beispiel, dass die Geldgeber nicht Einsitz nehmen dürfen in irgendwelche Berufungsverfahren, dass auch alle Unterstützungen publik gemacht werden, also transparent sind. Und dass zum Beispiel die Besetzung oder alles, was dann nach der Übertragung des Geldes passiert, nur in der Hand der Universität liegt. Ein anderes Beispiel, die Uni Zürich hat eben aus dem damaligen Fall gelernt und heute gibt es auf der Homepage der Universität Zürich eine Datenbank mit allen Geldgebern der Universität, mit dem Betrag und für welchen Bereich das gesprochen wird.
Aber es gibt ja nun noch eine andere Dimension des Spendens, nämlich wenn wir Spender haben, die ihr Geld sozusagen unredlich erworben haben, sagen wir mal, Waffenhändler könnten das sein, was man als unmoralisch betrachten mag. Oder wie im Falle Epstein eben, spielt sowas auch eine Rolle zu gucken, was sind das eigentlich für Leute und wo haben die ihr Geld her?
Für mich sind das zwei verschiedene Fälle. Jetzt der Waffenhändler, sage ich mal, oder Tabakkonzern oder so, wird natürlich an einer staatlichen Uni keine Unterstützung leisten können. Das ist natürlich zu heikel oder dann widerspricht es auch gewissen Grundsätzen. Auf der anderen Seite jetzt ein Fall wie Epstein, wo es um persönliche Verfehlungen geht, da steigt natürlich, je mehr man solche Aktivitäten macht als Hochschule und Gelder annimmt, steigt natürlich auch die Gefahr, dass sowas dann im Nachhinein passiert. Und dann muss man auch dafür eigentlich sich irgendwie, muss man sozusagen darauf vorbereitet sein, dass man dann hier auch entsprechend kritisch und offen damit umgeht.
Jetzt hat ja gerade für diesen Umgang Lawrence Lessig, den wir im Beitrag vorhin gehört haben, dafür geworben oder vorgeschlagen, solche Gelder sollten eigentlich, wenn sie denn genommen werden müssen, dann bitte nur anonym genommen werden. Ist das ein tragbares Argument? Halten Sie das für sinnvoll?
Das finde ich schwierig, weil dann würde natürlich sofort immer die Frage gestellt werden, wenn es anonyme Spenden sind, ja, wer steht dahinter? Und das würde nur zu mehr Investigation aufrufen, dass man da doch herausfindet, von wem das ist. Ich glaube nicht, dass das machbar ist, dass man auf der einen Seite quasi gute Spenden hat, die transparent und publik gemacht werden und auf der anderen Seite anonyme Spenden, die aus dubiosen Quellen kommen und dann quasi weiß gewaschen werden. Also das Argument halte ich nicht für sehr sinnvoll.
Ich würde vielleicht noch gerne ganz abschließend festhalten, im deutschsprachigen Raum ist die Philanthropie oder die Förderung aus privaten oder wirtschaftlichen irgendwelchen Interessen von Forschung spielt eine nicht so große Rolle. Aber diese Gelder, die dann dort verteilt werden, die gespendet werden, die werden stärker kontrolliert als in den USA. Das heißt, so ein Fall wie Epstein und das MIT Media Lab, das wäre hier schwerer denkbar, schwerer vorstellbar und nur so vielleicht für unser Verständnis. Bleibt das so oder gibt es da Bemühungen, dass sich das ändern soll? Also soll es vielleicht einfacher gemacht werden? Wird daran gearbeitet, dass solche Kontrollgremien abgeschafft werden oder ist eigentlich alles ganz gut so gerade?
Nein, ich glaube, es gibt verschiedene Entwicklungen. Die eine ist sicherlich, dass alle Hochschulen versuchen, mehr private Gelder einzuwerben, weil auch von staatlicher Seite die kaum mehr Zuwächse oder nicht sehr viele zu erwarten sind und gleichzeitig die Investitionen in die Forschung, insbesondere im Bereich Naturwissenschaften, immer höher werden und teurer. Das heißt, es ist eher davon auszugehen, dass man versucht, mehr Gelder einzuwerben und damit steigt auch das Risiko, dass es mal einen Fall wie Epstein auch in Europa gibt. Auf der anderen Seite gibt es meines Erachtens auch sehr gute Modelle, wie man so etwas umgehen kann oder wie man hier Zwischenschritte schaffen kann. Also ein sehr positives Beispiel ist der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, wo eben Unternehmen dann nicht direkt mit Universitäten verhandeln, sondern das macht dieser Verband und da gibt es oftmals Zusammenschlüsse von mehreren Unternehmen oder so, die dann gemeinsam eine Aktion unterstützen und dann ist eben nicht mehr diese direkte Beziehung gegeben. Eine andere Möglichkeit ist, dass Konsortien gebildet werden von Geldgebern, weil auch hier dann der Einfluss des einzelnen Geldgebers reduziert wird und auf die Weise die Universitäten hier eine größere Distanz schaffen können und damit auch die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre gewährleisten können.
Sagt Professor Georg von Schnurbein von der Uni Basel. Er lehrt und forscht zum Thema Philanthropie in der Wissenschaft.